Es ist Donnerstag. Hauhe und herzlich willkommen zur Ostkurven-Diskussion, der kleinen, aber feinen Nachspielzeit zum Hertha-Base-Podcast. Diese Sendung wird euch heute präsentiert von Kerstin Lang, André Polei und Luca Eiser. Die drei unterstützen Hertha-Base finanziell über Patreon und machen möglich, dass wir auch nach so vielen Jahren noch Hertha-Content für euch machen können. Und wenn ihr uns ebenfalls unterstützen wollt oder ja, damit unsere Inhalte noch besser werden oder wir sie noch ausweiten können, dann schaut doch mal bei patreon.com/herthabase vorbei. Wir sind da wirklich für jeden Beitrag und wenn er noch vermeintlich so klein ist, sehr dankbar. Den Link findet ihr in der Folgenbeschreibung. Mein Name ist Lukas und ich quatsche hier in diesem Podcast mit viel gefährlichem Halbwissen und Emotionen über Hertha BSC. Wir greifen hier so ein bisschen das auf, was in der Montagssendung, die normalerweise stattfindet, ja, was sich seitdem getan hat und was euch in der Community bewegt. Und dazu hätte ich mir heute keinen besseren einladen können als den allseits bekannten, im Hertha-Kosmos allseits bekannten Felicio. Ich grüße dich.
Ja, grüß dich. Schön, hier zu sein. Ich freue mich, dass wir es mal hinbekommen haben. Jetzt der Anlass vielleicht nicht der schönste, aber wann findet man da schon den richtigen Zeitpunkt? Also vielleicht auch ganz passend nach der Länderspielpause jetzt wieder nach vorne zu blicken und mal ein bisschen drüber zu diskutieren, wobei die Meinungen bisher ja relativ einheitlich auch waren. Ich habe mir auch viel angehört, aber ich bin gespannt, was das Gespräch heute mit dir ergibt. Freue mich drauf.
Ich freue mich auch sehr drauf. Es war ja schon irgendwie in der letzten Zeit oder wie so in den letzten Jahren, Monaten immer mal wieder gefordert, mach doch mal was zusammen. Also es passiert jetzt endlich. Auch dafür ist ja diese Donnerstagssendung so ein bisschen da, dass man solche Sachen auch endlich mal umsetzen kann. Weil im Montag einfach, ihr kennt es ja, da ist einfach immer zu viel, weil wir auch nur einmal wöchentlich aufnehmen und dann ist da immer viel drin in dieser Sendung. Jetzt gab es ja Montag keine Sendung, beziehungsweise auch kein Spiel am Wochenende. Trotzdem mal die Frage an dich, wo sind dein Stimmungsbarometer? So von 1 katastrophal bis 10 juhu. Wo würdest du dich einsortieren?
Ja, es ist bei, ich würde jetzt gerade sagen 4. Oh, okay. Aber auch nur, weil wir jetzt Länderspielpause hatten und es ist auch nicht sachlich objektiv zu begründen. Eigentlich müsste es natürlich bei 1 sein und war es auch nach dem letzten Spiel. Aber du kennst es ja bestimmt auch als Hertha-Fan, auch wenn man versucht, sachlich ranzugehen, kann man, wenn es Richtung Spiel dann irgendwann geht, wird man halt irgendwie unsachlich und subjektiv und die Hoffnung kehrt ein und deswegen ist bei mir natürlich, suche ich schon wieder etliche Gründe, warum es ja jetzt doch die Wende geben könnte gegen Hannover. Ausgerechnet gegen Hannover, ja.
Ja, da können wir ja gleich nochmal ein bisschen drüber sprechen, warum das da vielleicht die Wende gibt oder nicht oder wie wir das sehen. Aber wenn wir dich jetzt hier schon mal zu Gast haben, ich habe auch Bock, ein bisschen was über dich persönlich noch zu erfahren. Also so die ganz typischen Fragen. Wo bist du eigentlich in Berlin beheimatet? Wie ist eigentlich deine Hertha-Sozialisation gewesen? Also ich habe dich natürlich auch verfolgt irgendwie in deinen verschiedenen Projekten. Können wir auch gleich nochmal drüber sprechen. Aber so richtig, das habe ich irgendwie noch nicht so rausbekommen.
Ja, habe ich jetzt auch noch nie irgendwie ein Video drüber gemacht, also öfter bestimmt mal im Stream, wenn man dann so interaktiv ist mit seinen Leuten in der Community, habe ich darüber öfter mal gesprochen, aber jetzt nicht so plakativ. Ja, also geboren bin ich in der Charité, dann bin ich groß geworden zwischen Wedding und Pankow, da Prinzenallee, Pankstraße.
Ah ja.
Dann sind wir aber zur Einschulung, hat meine Mutter dann nochmal geheiratet, sind wir nach Zehlendorf gezogen. Und da bin ich dann zur Schule gegangen, zur Grundschule und war auch nie, also ich komme aus einer Familie, wo wirklich niemand ansatzweise sich für Fußball interessiert, was eigentlich schon in Deutschland fast unmöglich ist, aber es war so. Aber ich war schon immer Fußballfan und ich würde so sagen, 2002, das war so die WM, 2002 war glaube ich in Südkorea und Japan, da bin ich dann so Fußballfan geworden im Sinne von zugucken. Mhm. Weil das so präsent einfach war.
Auch das war noch Oli Kahn und so, ne, die Zeit.
Ja, es war auch eine eigentlich grottige Mannschaft.
Ja,
aber,
ja, das war richtig
schön. Aber die waren richtig erfolgreich, sagen wir es mal so. Und danach habe ich dann irgendwie alleine angefangen. Da gab es ja noch, also Internet gab es schon, aber das hat man ja nicht genutzt. Habe ich dann irgendwie im Fernsehen angefangen, mir so Fußballsendungen rauszusuchen. Ich glaube, es war Sportshow noch in der ARD. Ich kann es gar nicht mehr sagen. Oder es war RAN in Sat.1. Und dann war ich erstmal, werde ich jetzt gleich ausgebuht, imaginär, aber war ich erstmal Bayern-Fan, weil es halt überall präsent war. Also ich habe keine Sozialisation im Fußball gehabt eigentlich. Mhm. Und das war halt im Fernsehen. Und die waren da die ganze Zeit und haben gewonnen. Und dann war irgendwie auf meiner Grundschule die Tochter von Michael Preetz, die war in meiner Parallelklasse.
Ah.
Und der war dann so eine Art Pate für die Schule und ist da immer gekommen. Und da bin
Alicia
ich
Preetz war das? Ja.
Ja, genau.
Ja. Mhm.
Und dadurch bin ich dann eigentlich Hertha-Fan geworden, weil ich das dann erst richtig mitbekommen habe. Und der hat dann da Karten irgendwie günstig verteilt für 5 Euro und dann wollte ich da mal unbedingt hingehen und ist keiner mit mir gegangen, bis ich dann irgendwann mal mit einem anderen Vater und dem Sohn gegangen bin. Und dann war das erste Spiel Hertha gegen Bremen 2005 oder 6 oder so, haben wir auch verloren 1-2. Aber das fand ich schon so toll, dass ich direkt geweint habe, weil ich so Fan geworden bin innerhalb dieser 90 Minuten von Hertha. Ja, und dann ging es eigentlich so los quasi.
Ja, geil. Ja, das war so die Zeit, wo ich gerade irgendwie gar nicht viel mit Fußball gemacht habe. Da habe ich irgendwie mehr mit Musik gemacht und so. Und dann irgendwie bin ich so richtig hart wieder eingestiegen dann zu der Zeit 2008, 2009, so fast Meisterschaft. Und da bin ich dann komplett eskaliert dann irgendwie. Dann war ich auch im Zivildienst bei der Bahnhofsmission und wir haben immer so ganz günstige Hin- und Rückfahrten bekommen, so für einen Zehner oder so mit ICE. Und dann bin ich halt auch ganz viel auswärts gefahren, weil es halt für mich super günstig war. Ja, ja, krass.
Das war tatsächlich früher noch erschwinglich, also generell auch für andere Menschen. Ich bin auch, meine erste Auswärtsfahrt war auch mit dem ICE, ist auch völlig random. Ich habe dann nämlich nochmal nachgeguckt, meine erste Auswärtsfahrt war nach Bochum. Also da hätten sicher andere Sachen irgendwie mehr angeboten, aber irgendwie gab es dann da eine ICE-Verbindung, dass ich meine Mutter überreden konnte, dass wir da hinfahren dürfen mit unseren Kumpels, weil es ist ja nur mit dem ICE, dann ist ja alles okay. Und es war erschwinglich für jemanden, der nur Taschengeld bekommt, also ging es irgendwie noch. Ja, aber
es gab immer so Lidl-Tickets auch und so früher. Das gibt es noch?
Genau.
Ich weiß gar
nicht. Das weiß ich auch nicht. Aber es gab früher wirklich viele Möglichkeiten, günstig zu fahren, auch für junge Leute. Oder sehr junge Leute waren wir damals noch. Aber ja, ich habe quasi als Erfolgsfan angefangen 2005.
Ah ja, gut. Ist ja auch fair. Man muss sich ja irgendwie reinziehen lassen. Es gibt ja auch Leute, die in absolut den tiefsten Tiefen von Hertha-Fan geworden sind. Da frage ich mich auch mal, was da schiefgelaufen ist. Aber manchmal ist es ja so. Und dann irgendwann hast du beschlossen, Hertha-Content zu machen. Ich habe jetzt einfach mal in Recherche nochmal vor der Sendung geguckt, was dein ältestes Video auf YouTube ist. Das ist irgendwie von vor 4 Jahren. Und das war irgendwie eine Niederlage gegen, die Labbadia-Entlassung war das damals. Ich glaube,
es war gegen Hoffenheim. Ich kann ja,
ja, genau, ich glaube schon. Ja, das kann schon sein. Und da hast du dich einfach vor die Kamera gesetzt, weil du gesagt hast, ey, ich muss das jetzt mal rauslassen? Oder was war da der Beweggrund?
Ja, vielleicht nochmal ganz kurz zum Kontext. Also ich war dann, also dann gab es irgendwann die Phase, wo man dann Ostkurven-Dauerkarte hatte. Oder nee, erstmal Oberring, dann Ostkurve. Und dann irgendwann kommst du ja in die Berufswelt und ich habe ein duales Studium gemacht und ich musste eigentlich immer arbeiten, wenn Hertha gespielt habe. Dann hatte ich noch 1 oder 2 Jahre, glaube ich, sogar die Dauerkarte, obwohl ich irgendwie nur zu 2, 3 Spielen gehen konnte. Und dann hat sich unser Freundeskreis auch so auseinandergelebt. Alle haben irgendwas anderes gemacht und woanders studiert. Also der Freundeskreis, mit dem ich zu Hertha gegangen bin.
Mhm.
Und dann hatte ich irgendwann keine mehr und war so ein bisschen weiter weg, auch einfach durch Studium von Hertha. Aber dann bin ich wieder reingekommen, weil ich einen neuen Kumpel kennengelernt habe, der sich ein bisschen mehr für Hertha interessiert hat und war wieder viel mehr dran. Aber dann kam halt Corona. War ein schlechter Zeitpunkt, dann halt wieder genau intensiv zu werden. Und ich konnte es einfach nicht fassen, wie das dann gelaufen ist und war, keine Ahnung, man kann es gar nicht mehr so richtig rekonstruieren. Ich habe mich so frustriert gefühlt, weil du konntest ja dich nicht mal mit Leuten treffen.
Ja,
richtiger, enger Freundeskreis, keiner Hertha-Fan, konnte keiner nachvollziehen. Und damals gab es, ich weiß nicht, ob du den noch kennst, der hieß Flokes und der war irgendwie vorher bei One Football.
Ja klar, natürlich, der war auch mal, tatsächlich auch schon mal bei Hertha Base eine Zeit lang. Also wir haben, glaube ich, auch mal was zusammen gemacht. Also der war nicht lange da, aber ja genau, der war dann bei One Football und so. Hm?
Und der hatte irgendwie in der Zeit, der war der Einzige, den ich irgendwie gesehen habe, der halt nach dem Spiel irgendwie Hertha-Content hochgeladen hat.
Stimmt, ja.
Und ich dachte so, dann habe ich da kommentiert und habe so geguckt, was andere Leute schreiben und dann, ja, weiß ich auch nicht, aus Langeweile, wie viele in Corona-Zeiten und Frust habe ich dann dieses Video gemacht, habe ja eigentlich nur 3 Minuten undifferenziert gemeckert, dass man alle rausschmeißen muss. Und dann kam aber irgendwie, ich weiß auch gar nicht, woher dies kam, ja, dann kam irgendwie, weiß ich nicht, 30, 40 Kommentare.
Ja, so ging es halt vielen, ne? Also ja. Viele haben das halt wahrscheinlich einfach total relaten können und haben gesagt, ich habe auch gerade nichts zu tun, ich gucke halt hier YouTube-Videos und
genau.
Ja, ist doch super, aber es ist ja super gut gelaufen. Also ich meine, mittlerweile hast du ja über 16.000 Abos auf YouTube und bist ja in auch zahlreichen Projekten drin. Oder also sag mal nochmal, wo du überall zu hören oder zu sehen bist, weil es gibt ja neben YouTube auch noch andere, also Twitch machst du ja auch noch und da gibt es noch ein paar andere Sachen.
Ja, genau, YouTube mache ich. Regelmäßig halt, da habe ich eigentlich ja zwei Kanäle, dann mache ich Twitch. Mhm. Das ist ja so ein bisschen interaktiver für die Leute, denen sowas Spaß macht, weil es immer ein bisschen einfacher ist, als auf jeden einzelnen Kommentar zu antworten auf YouTube und dann wieder zu warten, bis der wieder antwortet. Da kann man wirklich dann mal so ein bisschen interaktiv werden. Das finde ich eigentlich immer ganz cool. Und davon lade ich ja dann meistens die Highlights auch auf dem zweiten YouTube-Kanal hoch, weil das auch nicht alle dann interessiert eben. Aber damit das jeder gucken kann, dann habe ich noch verschiedene, ich würde es jetzt nicht Podcast nennen, aber Talk-Projekte, sage ich mal. Zum Beispiel mit Flo von der Strickloge machen wir das ja mittwochs eigentlich immer, wo es um alles so ein bisschen geht. Auch ein bisschen um Hertha. Ja, aber regelmäßig sonst eigentlich gar nicht so viel. Bei Rund um Hertha bin ich noch häufig dabei. Das ist ein Podcast mit André von 1892 Hilft, mit Luis, mit Sören, mittlerweile auch mit Manne teilweise. Da bin ich auch öfter mal mit dabei. Ja, aber Hauptcontent ist, sage ich mal, YouTube-Videos.
Ja, cool. Aber also hast du ja jetzt schon gesagt, wie viel das auch ist. Du steckst ja da wahnsinnig viel Zeit rein. Und wir sagen ja hier auch immer schon, dass das natürlich irgendwie auch mit der Vorbereitung und Nachbereitung. Und ich weiß jetzt nicht, ob du da noch jemanden hast, der, so wie bei uns, dir das dann irgendwie dann noch zurechtschneidet oder so. Nee. Oder ob du das alles selber machst. Aber es ist ja auch wahnsinnig viel Zeit, die du da reinsteckst. Kannst du wahrscheinlich auch nur machen, weil du dir das irgendwie so selbst einteilen kannst, die Zeit als Selbstständiger.
Genau, also ich hatte eigentlich versucht, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich hatte eigentlich versucht, viel mehr von diesen regelmäßigen Dingen zu machen mit anderen Personen, weil mir das ja Spaß macht, aber das wird dann nicht ansatzweise funktionieren bei mir, weil jetzt haben wir es mal so hinbekommen, aber in der Regel kann ich das eigentlich nur machen, weil ich es immer dann mache, wenn es mir halt passt, zeitlich. Ja. Und wenn ich mich dann nur auf mich verlassen muss, dann ist es eigentlich easy. Wenn dann aber nur eine Person dazukommt, die sich ja auch nicht immer nur nach dir richten kann, was ja klar ist, dann wird es schon schwierig.
Ja, das ist gut, dass du es ansprichst, weil ich glaube, viele da draußen, es ist auch völlig fair, das nicht so im Blick zu haben, aber genauso wie du sagst, ne, also wir würden auch viel lieber noch viel mehr Interviews machen, noch viel mehr irgendwie rausgehen und andere Sachen machen, aber sobald du mehrere Leute involviert hast, wird es immer schwierig mit Terminfindung, mit Zuverlässigkeit, dann wird doch jemand krank und so weiter und so fort und dann ist es halt super schwierig. Wenn man dann natürlich dann eine One-Man-Show ist vom Anfang bis zum Ende, dann ist das halt ja deutlich einfacher. Das stimmt.
Und dann kannst du dich halt zurücknehmen oder wenn du mal Zeit hast, machst du eben mehr. Das ist, finde ich, schon anspruchsvoll genug, dass ihr das eine Woche, einmal die Woche hinbekommt, auch die Länge und die Vorbereitungszeit, die ihr da reinbringen müsst, weil ihr könnt es ja jetzt auch schlecht am Donnerstag dann einfach mal machen,
sondern nee, genau.
Soll ja dann schon zeitnah sein. Das stellt man sich wirklich einfacher vor, als es, also das. Deswegen sind bei mir auch viele Sachen gescheitert, die ich eigentlich gerne gemacht hätte mit anderen zusammen.
Na, kommt ja vielleicht noch.
Ja, mal gucken.
Hast du, aber also wenn du jetzt da so viel Zeit reinsteckst, dann hast du ja noch einen Job und dann ist ja irgendwie wahrscheinlich, spielst du gleich auch ein bisschen Fußball noch nebenher. Machst du noch was anderes außer Hertha und Fußball und Job? Ist so irgendwie.
Ja, also das ist schon. Es ist schwer jetzt zu sagen, natürlich der Job hat immer Priorität an sich, aber ich könnte natürlich auch mehr Zeit im Job investieren, weil ich selbstständig bin, dann ist es halt eine Frage von Abwägung, wie viel Zeit investierst du jetzt in den Job, aber der geht natürlich erstmal vor, ist meine Haupteinnahmequelle. Fußball spiele ich nur einmal die Woche mit ehemaligen Kollegen, wo ich früher mal gearbeitet habe lange und ja, man muss glaube ich schon das auch wollen, also man hat viele Sachen, auf die man dann eben verzichtet. Ne? Wenn einem das Spaß macht und du willst es regelmäßig machen,
ja,
in der Menge, dann musst du eben auch öfter mal vielen Freunden vielleicht absagen und sagen, du, ich möchte jetzt aber das durchziehen und das weitermachen und ich habe doch da immer meine Hertha-Spiele und danach noch das Video, da habe ich keine Zeit.
Ja.
Muss man wollen, sage ich mal.
Ja, das stimmt. Da muss man einfach konsequent sein, auch mit der Sache dann. Und also ich meine, wir teilen ja dieselben Leiden als Hertha-Fans alle irgendwie, aber für uns ist es dann, glaube ich, als Creator nochmal anders krass, weil wir ja auch immer irgendwie darüber sprechen müssen. Also hast du dir auch irgendwann mal gesagt, so ey, ich weiß nicht, ob ich Bock habe, immer Scheiße zu fressen und immer darüber zu reden, ich will auch einfach mal ein Spiel gucken, ohne mir danach überlegen zu müssen, was sage ich jetzt, wozu habe ich eine Meinung? Bei mir geht das ganz oft so, weil also diese Leute da draußen erwarten ja irgendwie zu allem eine Meinung und du musst irgendwie alles analysieren können und ich will auch manchmal einfach keine Meinung zu irgendwas haben oder ich will einfach nur mal sagen, ey, ist scheiße und ich habe keine Ahnung warum.
Das ist, muss man glaube ich ein bisschen differenziert betrachten, da möchte ich das auch gleich gerne nochmal von dir wissen, weil einerseits sage ich auch nicht einfach so, weil sonst würde ich es glaube ich nicht mehr machen irgendwann.
Ja.
Einerseits ist es so, wie du sagst, man hat dann eigentlich gar keine Lust mehr. Warum muss ich dazu überhaupt noch was sagen? Das soll jetzt auch noch sachlich im Best Case sein, wenn es einfach wirklich über Jahre überhaupt nicht läuft. Andersrum ist es für mich selber so eine Art Therapie, weil ich dann halt meine Enttäuschung, Wut sozusagen raussprechen kann. Ich finde Leute, die das kommentieren und entweder mir zustimmen oder mir halt Widerspruch geben. Und das ist irgendwie für mich so eine Art, damit umzugehen, das quasi rauszusprechen. Aber andersrum hat man natürlich auch manchmal Tage, wo man denkt, ey, jetzt habe ich wirklich keine Lust mehr. Also erst recht, weil man ja auch merkt, ich weiß nicht, wie das bei euch oder bei dir ist, dass, wenn es nicht läuft, manchmal du auch zur Spielscheibe dann wirst. Warum auch immer, weil halt alles aufgeheizt ist.
Ja. Also ich glaube, da könnte Marc jetzt noch viel mehr erzählen, weil der ja auch noch viel mehr dann irgendwie auch bei Blue Sky und so unterwegs ist und auch noch viel mehr schreibt. Auch über die RBB-Artikel, da lese ich auch manchmal die Kommentare, da geht es ja auch manchmal rund. Und das, also hatte ich ja auch mal hier erzählt, also ist ja nicht nur, also da wird er ja sogar prominent teilweise, also von prominenten Leuten im Hertha-Kosmos auch als Zielscheibe genommen, wenn er wieder irgendwas schreibt. Naja, Axel Kruse arbeitet sich ja irgendwo, oder hat sich zumindest abgearbeitet an ihm im Hauptstadtderby. Also das ist schon krass, glaube ich. Das habe ich jetzt nicht so sehr. Mir tut es auch gut, weil ich auch, glaube ich, sehr emotional bin nach manchen Spielen. Also auch teilweise wirklich undifferenziert in meinem Kopf bin. Aber mich holt dann also auch unsere Gruppe irgendwie, wo wir das dann irgendwie auch alles so ein bisschen in unserer internen WhatsApp-Gruppe dann nochmal durchleuchten und analysieren. Das holt mich dann immer so ein bisschen runter. Also da bin ich auch ganz dankbar für, dass man das dann vielleicht, dass man da sich so ein bisschen regulieren kann. Andererseits gibt es auch manchmal Themen, wo ich vielleicht dann einfach zu gnädig bin und wo andere sagen, ey, du bist da viel zu unkritisch, da müsste man doch eigentlich viel mehr hingucken. Also ist es eine ganz schöne Sache, um sich da so zu regulieren, ist glaube ich die beste Formulierung, die ich dafür habe. Insofern hilft mir das auch, aber ich bin ja nun auch montags nicht mehr so oft dabei, einfach weil ich es nicht schaffe, mir immer am Wochenende alles zu geben dazu. Und ich merke, dass mir das auch teilweise echt ganz gut tut, dass ich auch einfach mal das Spiel sehen kann, ohne zu wissen, okay, ich muss jetzt darüber reden am Montag, warum das jetzt schon wieder schief gelaufen ist. Und die Runde hier ist ja auch ein bisschen lockerer und da kann ich mir noch so ein bisschen aussuchen, was ich dazu sage und was nicht. Ja, also das tut mir ganz gut, dass das nicht immer, dass ich da jetzt nicht immer weiß, ich muss am Montagabend wieder darüber quatschen. Aber gut, dann steigen wir doch mal ein. Hast du denn ein Thema, was dich diese Woche so am meisten beschäftigt hat? Also du nimmst ja dir eigentlich alles vor, was so im Hertha-Kontext passiert, aber gibt es so ein Thema, was dir so im Kopf ist, wo du sagst, so ey, das hat mich irgendwie nicht losgelassen oder da habe ich am meisten mit anderen Leuten drüber gesprochen?
Dadurch, dass aus meiner Sicht die Dinge halt so vielseitig nicht gut laufen, könnte ich das gar nicht auf ein Thema beschränken. Also könnten jetzt sagen, ach, das liegt nur am Trainer oder nur an der Einstellung oder nur an der Kaderplanung. Aber diese Themen sind so vielfältig, deswegen habe ich eigentlich gar nicht ein Thema an sich, sondern jetzt diese letzte Woche hat mich alles beschäftigt bei Hertha, ehrlich gesagt. Und sehr, sehr fundamental auch, wenn ich ehrlich bin. Und die Woche ist dann eher so der kurzfristige Blick, auch aufgrund der verletzten Situation und der Gesperrten. Wie können wir denn das bestmöglich jetzt gegen Hannover lösen? Das ist eigentlich jetzt im Moment gerade mein Fokus, der eher ein bisschen positiver ist für die Zukunft oder was heißt positiv, aber dass man das erstmal angehen muss und die großen Probleme, ja, die müssen natürlich auch gelöst werden, aber das ist jetzt gerade so mein Fokus und das finde ich schwierig genug, weil ich habe jetzt alle Hannover-Spiele 90 Minuten geguckt und also die spielen super Fußball, habe ich auch keine Minute bereut, hat sehr viel Spaß gemacht, aber wie man es ja bei Christian Titz auch hätte erahnen können, weil ich war ja auch vorher ein großer Fan vom Fußball von ihm bei Magdeburg, wird das eine unfassbar schwere Aufgabe und aus meiner Sicht mit Abstand die schwerste bisher.
Ja, das ist halt so die Frage. Also was glaubst du denn, was jetzt so also was muss man tun, damit man da irgendwie erfolgreich ist? Und was ist für dich, also weil das hatte ich so ein bisschen auch mir überlegt, was ist denn jetzt eigentlich ein Erfolg gegen Hannover? Weil ich habe, also eigentlich würde ich sagen, wenn ich jetzt von der Mannschaft einen deutlich engagierteren Auftritt in den Grundtugenden schon mal sehe und wenn es dann am Ende doch irgendwie knapp verloren geht oder so, aber wenn ich sehe, die zerreißen sich da einfach und wir haben einfach aufgrund der ganzen Gemengelage da jetzt, dann ziehen wir den Kürzeren, dann kann ich, also dann will ich da fast schon Haken dran machen. Andererseits kann man sagen, ey, aber also bei den Ambitionen, die wir haben, kannst du dir jetzt nicht noch ein Spiel erlauben, wo du 0 Punkte holst, sondern du musst eigentlich irgendwie versuchen, da zu punkten. Und aber sehe ich nicht, sehe ich null. Und ich weiß nicht, was jetzt die Verantwortlichen machen können, um dieses Spiel erfolgreich zu gestalten. Was man ja jetzt schon gehört hat, war, dass Leitl auf Viererkette umstellt. Zumindest wurde es berichtet, dass im Training das jetzt intensiver trainiert wird. Aber ich glaube, es hängt gar nicht so sehr am System, weil diese Fehlpässe, die gespielt haben und diese Abwehrleistung, die gezeigt haben, das hängt ja am Ende nicht am System. Da kannst du ja Fünferkette oder Viererkette spielen, ist ja scheißegal. Ich glaube, in dieser Mannschaft stimmt es einfach nicht. Also ich glaube, die haben intern ein Problem. Da hasst sich vielleicht keiner oder so. Oder das wird jetzt vielleicht nicht in Schlägereien enden im Training. Aber irgendwas stimmt da nicht.
Ich glaube, auch da sind die Probleme leider vielfältig. Also wenn du jetzt sagst, es liegt nicht am System, ich würde es nochmal anders definieren wollen. Ich würde sagen, es liegt nicht an der Grundformation,
ja,
sondern es liegt erstmal an den Grundtugenden, wie du es ja gerade schon angesprochen hast, weil wenn du die nicht auf den Platz bringst und den Willen nicht zeigst, auch wenn das immer so eine Stammtischparole ist, dann ist halt alles andere erstmal nichts. Aber wenn wir ehrlich sind, ist auch die Spielidee fragwürdig. Also selbst wenn es besser funktionieren würde, so wie wir es ja teilweise in der Rückrunde gesehen haben, wo die Punktausbeute auch gut war, haben wir gesehen, dass dieser eine Plan, Fabian Rehse hinter die letzte Kette zu schicken, halt irgendwann auserzählt ist und vorrangig auch das Spiel gegen Schalke, das muss man leider so sagen, den Gegnern einen absoluten Blueprint geliefert hat, wie man uns knacken kann mit Körperlichkeit, mit konsequentem hohen Anlaufen, was aber auch kein Hexenwerk ist. Das kann fast jede Profimannschaft. Und dann stellst du uns schon unter Probleme. Das heißt, also jetzt war jetzt ein langer Schwenker, aber ich wollte damit sagen, Grundformation ist das eine. Einsatzwille ist das Erste, was ich brauche.
Ja.
Und dann aber auch den Spielern, das können wir natürlich nicht beurteilen, wir sind ja jetzt nicht jedes Mal beim Training dabei, aber die müssen natürlich, auch wenn es bei ihnen nicht stimmt, auch Lösungen an der Hand haben, wie sie sich unterstützen können, sowohl gegen den Ball als auch mit dem Ball. Und ich habe mir das Spiel gegen Elversberg ja im Stadion angeguckt und nochmal 90 Minuten zu Hause. Weiß ich auch nicht, was mit mir los ist. Und ich sehe da nicht im Ansatz, was wir überhaupt tun wollen.
Ja,
Die Spieler wirken hilflos. Ich will nicht immer die Spieler verteidigen, die sind auch selbst in der Verantwortung, aber sie wirken hilflos.
Ja, aber ich will das nochmal unterstreichen, was ich gerade gesagt habe. Ich glaube in dieser Mannschaft, also ich glaube, dass da ist keine Teamchemie da, die dich auch zu guten Leistungen befähigt. Also ich glaube, die haben halt einfach irgendwie ist da ein Problem in der Mannschaft. Und ich glaube, man kennt es ja von der Arbeit, ich weiß jetzt nicht, ob du als Selbstständiger so viel in Teams arbeitest, aber früher, wenn die Teamchemie nicht da ist und wenn sich da eigentlich alle Leute nicht mögen oder es halt einfach nicht cool ist oder Lagerbildung oder was auch immer da schief läuft, dann ist das natürlich einfach Gift für die Grundtugenden auch, weil du dann auch mit weniger Bock ins Spiel gehst und du siehst ja auch, die haben auch gar keinen Spaß an dem, was sie da machen. Die sind alle komplett verkrampft, haben Schiss mit dem Ball am Fuß und sind einfach nur wie schockerstarrt teilweise. Also wenn du dir anguckst, wie locker flockig Elversberg da teilweise sich durchkombiniert hat oder Münster, also das kannst du doch keinem erzählen. Vor allen Dingen nicht mit den Fußballern. Die können ja alle Fußball spielen. Das ist ja auch immer das Ding. Die können ja kicken. Wissen wir ja alle. Also die Frage, wo ist die Blockade? Und die ist aus meiner Sicht komplett im Kopf. Und da ist die Frage, was machst du jetzt? Ich find's ja auch immer so Quatsch, beim Fußballmanager hat man immer gesagt, man geht einmal zum Griechen oder man geht schön einen auskegeln, aber also das ist natürlich jetzt ein bisschen zu doll, aber irgendwas in dem Geist, glaube ich, muss man tun.
Ich weiß nicht, ob du da jetzt mehr weißt, aber die Dinge, die wir so mitbekommen haben in den letzten Monaten und auch in dem Jahr, wurde ja zumindest nach außen eigentlich immer das Bild vermittelt, dass es eine Mannschaft ist, wo es gerade nicht so lief, als Leite zum Beispiel übernommen hat, aber die ja schon Zusammenhalt hat. Und im Endeffekt haben wir diese Mannschaft ja auch zu großen Teilen bewusst zusammengehalten. Also man würde mich wundern, wenn es grundlegend da schon so viele Probleme gibt, würde ich mich schon fragen, wieso hat man dann eigentlich nicht extrem mit dem Besen mal durchgefegt und ganz, ganz viele Spieler eben neu transferiert, die vielleicht von der Teamchemie besser passen würden. Das würde mich ehrlich gesagt wundern. Ist jetzt nur eine Interpretation, ja, ich weiß es nicht. Aber ich würde eher davon ausgehen, dass die Teamchemie dann irgendwann auch nicht mehr stimmt, wenn du einfach keine guten Leistungen bringst. Also das ist jetzt die Frage, Henne-Ei, aber ich glaube irgendwie eher, dass dadurch, dass wir keine Lösung haben, das immer schlechter wurde. Weil, dass du Grüppchenbildung hast, gibt es ja eh immer auch in Fußballteams, ne?
Ich weiß es ehrlicherweise auch nicht. Ich sehe das auch nur von außen und denke mir, woran kann es denn liegen? Die Qualität der Spieler ist da. Die haben das alle irgendwo bewiesen. Der Trainer ist kein Blinder. Der hat es auch schon bewiesen. Klar, wir haben ein paar Schwachstellen im Kader und vielleicht ist das mal ein bisschen schief zusammengebaut und wir haben jetzt vielleicht nicht für eine Position nicht das Optimum, aber trotzdem müsstest du mit dieser Truppe eigentlich deutlich besseren Fußball spielen. Und du hast gerade gesagt, ne, wir haben die ja zusammengehalten, wir fangen ja nicht von null an, so, sondern Leitl war ja letzte Saison schon da. Also wir haben ja jetzt nicht wie Elversberg, wie einen komplett neuen Kader plus einen neuen Trainer, sondern also eigentlich hätte man da ja mehr sehen müssen. Und woran kann es denn dann noch liegen? Also dann kann es ja eigentlich nur daran liegen, dass die Leute irgendwie im Kopf blockiert sind. Und da bin ich halt als erstes irgendwie dabei, dass ich denke, okay, irgendwie scheint es da im Team dann nicht zu funktionieren. Also wie gesagt, die müssen sich ja nicht hassen oder irgendwas, aber irgendwie klappt das nicht.
Aber findest du nicht auch, oder wie empfindest du das denn? Ich hatte so ein längeres Video gemacht und für mich persönlich, was ich daraus ableite, ist die Quintessenz, dass es überall ein bisschen fehlt. Also der Kader ist ja an sich nicht schlecht, aber die einzelnen Profile sind nicht perfekt aufeinander abgestimmt. Dann fehlt eine sehr, sehr essentielle Position mit der linken Schiene auch.
Komplett.
Das war klar, eigentlich tendenziell sogar eher noch eine zusätzliche rechte Schiene. Und aufgrund der verletzten Situation hätte man eigentlich auch über einen Innenverteidiger nachdenken müssen. Dann wirkt der Kader aber auch irgendwie nicht perfekt darauf abgestimmt, was man dann aber jetzt auch erst richtig sieht, auf Stefan Leitl. Sein Fußball, sehr, sehr flankenbasiert, eigentlich reagierender Fußball mit Umschaltspielern, mit viel Tempo und Dynamik. Und irgendwie fehlt an jeder Stelle so ein bisschen. Und das summiert sich dann wahrscheinlich zu diesem großen Problem, weil das finde ich gehört auch zur Wahrheit dazu, also ist zumindest meine Meinung, dass Stefan Leite da trotzdem dann auch extrem unflexibel ist.
Ja.
Jetzt haben wir wirklich eine schwierige Situation, beispielsweise in der Abwehr. Und ich habe mir auch schon die Woche in den Kopf zerbrochen, was könnte man da jetzt machen. Aber vorher gab es viele Optionen. Es gab viele Jugendspieler, die ich gerne mal gesehen hätte.
Kritik. Das ist auch meine größte Kritik. Also, dass er sich da so am Anfang auch so kategorisch gegen gewehrt hat. Also er hat ja irgendwie gesagt, nee, das können wir noch nicht machen. Wir können die nicht reinschmeißen, die haben keinen Halt in der Mannschaft und so. Und ich dachte so, ja, aber du hast doch jetzt nach den ersten beiden oder nach drei Spielen gesehen, es läuft nicht. Also dann lass doch die spielen. Und es hat er, und dann hat er es auch noch gemacht. Also konsequent war er dann auch nicht.
Eben.
Das habe ich auch nicht verstanden.
Das ist ja auch nicht nur, es geht auch gar nicht nur um, das war jetzt ein Beispiel, ne, Jugendspieler, aber Niklas Kolbe als Beispiel, allein durch die Vorbereitung und durch die Leistung von Marton in den letzten anderthalb Jahren, bin ich davon eigentlich ausgegangen, dass Kolbe generell starten wird.
Ich dachte auch, dass der eigentlich eine Sofortverstärkung ist, ja.
Richtig, und das hat dann gedauert, bis es nicht mehr anders ging, bis er gespielt hat, beispielsweise. Auch die Position von Rehse. Ich bin jetzt keiner, der explizit sagt, du darfst Rehse nicht in den Sturm aufstellen, weil das würde ich schon individuell auch vom Gegner abhängig machen. Wenn du einen Gegner hast, der gegen uns unbedingt gewinnen möchte und du die Tiefe anvisieren willst, dann wird es auch Gegner geben, wo das klappt, wie zum Beispiel Köln. In der Rückrunde war ja eins unserer besten Spiele. Da wird das super funktionieren, auch jetzt noch. Aber im Allgemeinen kann ich es ehrlich gesagt von außen nicht nachvollziehen, wie ein Spieler so wenig, wie ein Rehse, so wenig Impact haben kann und du nichts veränderst. Auch wenn er immer wieder die Breite sucht. Aber da muss ich doch irgendwas ändern, wenn der überhaupt keinen Impact für mein Spiel hat.
Ja, aber und vor allen Dingen, er hatte immer Impact, wenn er dann auf die Außenbahn gewechselt ist. Ja. Dann lief es ja meistens. Also dann, oder, also was heißt laufen? Ich mache, also wirklich, ja. mir sind ja schon die kleinsten Dinge irgendwie wertvoll bei Hertha. Aber also da hat man ja gesehen, da fühlt er sich irgendwie auch am wohlsten. Lass uns doch mal zurückkommen auf, was muss man jetzt gegen Hannover machen? Also es scheint so, also ich habe zumindest bei dir gehört, dass du eher Favorit von der Fünferkette wärst jetzt für das Spiel. Glaube ich zumindest gehört zu haben. Und jetzt stellt Leitl ja wahrscheinlich auf Viererkette um und eine Innenverteidigung. Also ich kann mir nichts anderes vorstellen, außer Leistner und Dardai. Also den Rochel auch nach dem Testspiel. Ich weiß nicht, ob er den aufstellt von Beginn an.
Und das ist genau mein Problem. Also ich bin grundlegend nicht dagegen, auf Viererkette umzustellen. Auch da wäre der Kader dann ehrlich gesagt wieder nicht komplett konsequent zusammengestellt aus meiner Sicht für diese Formation, aber das würde gehen. Sagen wir mal, Gechter und Kolbe sind beispielsweise fit. Dann kann ich mir das eigentlich sogar ganz gut vorstellen. Die sind jetzt aber nicht fit. Und wie du es gerade gesagt hast, Marton und Leistner, also ich habe ein gutes Beispiel war eigentlich Kiel gegen Hannover. Die haben es eigentlich ganz gut gemacht und die haben gegen den Ball 4-3-3 gespielt, sodass die immer 7 Spieler wirklich in den letzten beiden Linien hatten. Weil Hannover halt das Zentrum unfassbar überlädt. Die Schienenspieler von denen gehen immer ins Zentrum und dann hast du da unfassbar viele Spieler, die sind kombinationsstark und sie haben extremes Tempo über die Außen, egal wer da spielt. Und es ist wirklich nicht böse gemeint, aber da kriege ich absolute Bauchschmerzen, wenn ich da mit Toni Leistner und Marton, die leider wirklich beide keinen Antritt im Moment haben in der Innenverteidigung, spiele in der Zweier-IV. Klar, hast du dann wahrscheinlich noch Seevolk über die Außen, der ein bisschen mit einrücken kann, aber also ich würde es aus Sicherheitsaspekten gegen Hannover nochmal mit einer Dreierkette machen, weil ich einfach keine anderen Lösungen finde. Ich weiß nicht, wen ich da eine Zweier-Innenverteidigung stellen soll.
Und das Problem bei dem Kader und bei der verletzten Situation ist ja auch, egal wie du es machst, du wirst irgendwo immer Löcher in, also sag ich mal, wenn du da eine Mauer ziehen willst, jetzt so abwehrtechnisch gesehen, du hast immer irgendwo Löcher. Es wird für den Gegner immer sehr klar sein, wo die Schwachstelle ist. Das ist bei unserer Personalsituation einfach so.
Was würdest du denn machen jetzt? Also Marton und Leistner.
Na, also eine andere, haben wir irgendwelche Jugendspieler, wo man sagen könnte, werf die rein. Aber selbst wenn, dann glaube ich, haben wir da ja also mit dem Trainer niemanden, der sagt, das mache ich dann. Ich meine, Tim Hoffmann, aber ja. Der scheint ja jetzt auch nicht so massiv überzeugt zu haben.
Bruns hätten wir noch aus der U23, aber ist jetzt keiner, wo man sagt, den würde ich unbedingt mal spielen lassen.
Ja, ich wäre schon auch eher bei dir, dass man da jetzt, also, weil das Ding ist ja, was, also auch mal langfristig gesehen, klar, man kann jetzt irgendwie kurzfristig gucken, wie will man gegen Hannover erfolgreich sein, aber auch langfristig musst du ja dieser Mannschaft wieder irgendwie Selbstvertrauen einimpfen oder Selbstbewusstsein geben. Und wie schaffst du das im Fußball? Erstmal die einfachen Dinge wieder richtig machen, erstmal wieder Pässe an Mann bringen, erstmal wieder Zweikämpfe gewinnen, so ganz einfache Basics und nicht irgendwie schön spielen oder den geilen, genialen Steckpass und dann kommt der Lupfer oder so, sondern erstmal die einfachen Sachen machen. Und das kriegst du ja eigentlich eher aus einer sehr sicheren Abwehr hin.
Weißt du, was auch mein, würde ich auch sagen, und das Problem ist auch, ich wüsste auch gar nicht, wie wir eröffnen wollen würden. Mit den beiden. Also die laufen ja immer relativ hoch an. Und wir haben es jetzt gegen Elversberg, die haben sich ein bisschen zurückgezogen, haben wir in der Viererkette mit 2 Mann aufgebaut und die Außenverteidiger sind sehr hoch geschoben. Aber im Moment hätte ich da jetzt auch kein Vertrauen, wenn Toni Leistner und Marton die Spieleröffnung machen müssen, obwohl das ja eigentlich mal Martons Steckenpferd war. Aber
ja, lange Ball.
Ja, dann gibt es nämlich nur noch lange Bälle, richtig.
Hoch und weit bringt Sicherheit. Ja. Also vielleicht ist es das, ich weiß es nicht. Keine Ahnung, ey. Ich bin, also nochmal zu dieser Personalsituation. Wir hatten ja kurz im Vorgespräch schon mal darauf geblickt, weil jetzt gleich, also wir haben es jetzt 12.41 Uhr, gleich ist ja auch PK. Ich bin sehr gespannt, ob Benny Weber da sitzen wird und ob er was dazu sagen wird. Weil, ey, also habe ich auch letzte Sendung hier schon gesagt, ich finde es auch krass, dass teilweise wirklich sehr wenig kritische Nachfragen kommen. Also ich finde, da ist Lisa de Reuter mittlerweile eine, die sich da irgendwie in den Vordergrund spielt tatsächlich, ja. Weil die echt mal kritisch irgendwie auch den Finger in die Wunde legt. Ich, also weil da muss man ja dann mal so Fragen stellen, wie warum ist denn dieser Kader so wenig auf das Spielsystem von Leitl oder auf Leitl abgestimmt? Warum ist denn dieser Kader auf der linken Schiene so schlecht besetzt? Also was sind denn die Gründe dafür? Und er muss ja Antworten haben. Also da bin ich wirklich sehr gespannt, weil du, wir sitzen jetzt hier und überlegen, was willst du machen, aber irgendwie kommst du immer zum selben Ergebnis. Irgendwie wird es schwierig.
Also das wird jetzt wirklich schwierig, aber auch da, gut, am Ende jammern wir jetzt über Marton Dardai, weil er völlig außer Form ist, aber an sich müsste das ja auch für die zweite Liga, auch für unsere Ansprüche reichen. Also Absolut. Wenn wir mal bedenken, wann wir ihn zu welchen Zeitpunkten verlängert auch haben, und er wird sicherlich auch ein super Gehalt haben, was er sich auch verdient hat, weil er wirklich ein junger Spieler war, der bei uns geblieben ist mit viel Potenzial, aber vielleicht sollten wir auch einfach mal weg davon kommen, dass wir immer sagen, der kann das nicht, der kann das nicht, der kann das nicht, sondern wirklich eher hin dazu zu kommen, wie können wir sie denn in eine Position bringen, jeden Einzelnen und dann als Gesamtteam, dass sie es eben können. Ja. Weil die sind alles, ich meine, er ist jetzt auch immer wieder, das ist jetzt nicht die Weltnationalmannschaft und er spielt auch gerade da nicht, aber er ist immer wieder eingeladen bei der ungarischen Nationalmannschaft. Mhm. Ich würde ja schon erwarten, dass das für die zweite Liga reichen sollte.
Ja, zu 100 pro. Ja. Aber glaubst du generell noch an den Aufstieg? Also bist du, also weil nee. da wird ja auch viel drüber gesprochen, weil die Ziele werden, die werden ja jetzt die Ziele auch nicht kurzfristig korrigieren. Die werden das irgendwie subtil machen, gehe ich mal von aus, wenn jetzt die Leistungen so bleiben. Aber ich sehe das auch gar nicht. Also wir bräuchten ja so eine 180-Grad-Drehung.
Also ich will jetzt hier nicht nur draufhauen, aber ich bleib da auch bei meiner Meinung. Ich empfinde es so und ich habe sehr, sehr viel zweite Liga auch live gesehen. Ich sehe keine Mannschaft, die in den ersten 5 Pflichtspielen durchgängig schwächeren Fußball gespielt hat als wir. Ja. Sehe ich nicht. Auch von den Ansätzen her. Und Nürnberg ist wirklich noch unerfolgreicher gestartet als wir, aber da habe ich zum Teil Ansätze im Spielaufbau gesehen. Unsere beste Halbzeit gegen Darmstadt wäre für mich bei unseren Ansprüchen vor der Saison eigentlich auch zu schwach. Weil wir auch da nur reagiert haben darauf, was Darmstadt macht. Und dann haben wir es ganz gut gemacht. Mhm. Aber wenn du mich jetzt danach fragst bezüglich Aufstieg, ich glaube da nicht dran, weil ich war schockiert, ehrlich gesagt, als ich diese ersten 5 Spiele gesehen habe. Ich hätte niemals damit gerechnet, dass wir fußballerisch anderen Mannschaften so unterlegen sind nach so einer Vorbereitung.
Und das kann ja einfach gar nicht sein. Aber ja, bin ich völlig bei dir, zumal diese ganzen, also die ganzen Sachen, die jetzt auch passiert sind, ne, dass jetzt Görlich angefangen hat bei uns, die wirken ja auch nur stark zeitverzögert. Das ist natürlich ja nichts, was kurzfristig heilt oder so. Also die Verletzten kommen auch erstmal nicht wieder. Und auch ein Seguin, selbst wenn der fit wird, dann ist ja auch erstmal keine Soforthilfe, sondern der muss sich ja auch erstmal reinfinden. Der hat ja noch keine. Glaube, hat er die Vorbereitungsspiele, da hat er ein paar mitgemacht, ne?
Ganz am Anfang, glaube ich, das in Ludwigsfelde oder wo das war.
Ja, und dann, der muss ja auch erstmal in dieses Team reinkommen. Also das dauert alles noch richtig lange. Und
das, kannst du das noch hören mit den Verletzten?
Ey, weil, ich finde
bei der Akademie von Spielern, die wir alle erwartet haben mit Spielzeit, die alle nicht spielen. Ich kann das nicht mehr hören.
Ich finde das Argument auch völlig Banane, muss ich sagen. Also wenn ich da solche Probleme habe, dann muss ich auf die Leute zurückgreifen. Das ist einfach so.
Na, vor allem, was würden wir denn sagen? Ich höre das ja immer wieder und ich glaube es zum Teil auch, weil er für diese Position Schlüsselspieler sein könnte, genauso wie Diego Demme. Aber ich stelle dir jetzt mal die Frage, die habe ich nämlich oft in meinem Chat gestellt. Stell dir jetzt mal vor, hypothetisch, im Moment würden Cuisance und Rehse fehlen. Was wäre dann die Argumentation, warum wir so schlecht gestartet sind?
Was dann die Argumentation wäre?
Ja, was wäre die Begründung, warum unser Start so schlecht ist? Was würde man wahrscheinlich sagen?
Wenn die fehlen würden, du meinst, wenn die verletzt wären oder wenn die einfach gar nicht in der Mannschaft wären?
Wenn sie verletzt wären.
Naja, dann hätte man gesagt, die fehlen und deswegen, also da fehlen zwei Schlüsselspieler.
Ja, das ist ja das Traurige. Es ist ja, wir sehen ja jetzt, dass sie da sind und überhaupt keinen Impact haben und es offensichtlich nicht daran liegt. Aber wir würden diese Ausrede bemühen. Und deswegen glaube ich eben schon, dass es was Strukturelleres ist und das wird auch nicht besser, wenn Seguin da ist.
Nee, genau. Das ist es nämlich. Das finde ich nämlich auch. Deswegen, ich komme immer wieder zurück auch zu diesem Mentalen. Da hatte ich nämlich letzte Woche hier an der Stelle schon mal über so Mentaltraining und sowas gesprochen und habe jetzt auch Ich war, wir haben uns ja am Montag da gesehen, du hattest ja im Stream auch darüber gesprochen. Wir waren ja da auf der Veranstaltung, konnten mit ein paar Leuten reden und tatsächlich habe ich dann auch gesehen, dass es in der BZ, glaube ich, auch schon berichtet wurde, und zwar die Sportpsychologin Paula Irsinghausen heißt sie, glaube ich. Die ist ja jetzt seit Anfang der Saison bei den Profis. Also die ist da wirklich fest dabei und es ist wohl auch ein Angebot an alle Spieler, die sich da mit ihr austauschen wollen. Und es wird auch wohl laut Fabi Drescher wohl schon sehr rege genutzt. Also gut, anscheinend brauchen sie noch mehr davon, ich weiß es nicht. Aber das finde ich erstmal gut, weil wir darüber so gesprochen hatten, warum passiert denn da nicht mehr? Aber es passiert anscheinend was. Und ich auch mit vielen Leuten darüber immer spreche, dass Berlin, finde ich, als Stadt, wenn du die Spieler holen willst, glaube ich, ein sehr krasser Vorteil ist, ein krasser Standortvorteil, aber so insgesamt gesehen sportlich ein krasser Standortnachteil ist, weil du viel weniger auf Fokus auf Fußball hast, weil hier eine viel größere Öffentlichkeit ist, weil hier nicht wie die ganze Stadt Mitglied im Verein ist und die eh alle immer wohlgesonnen sind. Der Druck ist viel größer als ein Elversberg oder ein Münster, die sich alle freuen, dass sie überhaupt zweite Liga spielen. Und ich glaube, dass du das nur wettmachen kannst, wenn du da mental wirklich voll auf der Höhe bist. Das brauchst du in anderen Vereinen safe weniger, aber bei uns brauchst du es zu 100%. Und ich freue mich, dass da was passiert. Weil
stimmt. Also da gebe ich dir recht. Trotzdem, auch wenn man es nicht hören will, muss man ja das Gegenbeispiel bringen, wie es Union schafft. Weil ein Großteil der Spieler wohnt auch in West-Berlin und nicht in Ost-Berlin, und die sieht man ja dann auch immer wieder. Ich glaube, da kommt es aber auch ganz krass darauf an, können wir jetzt eh nicht mehr ändern. Deswegen ist es gut mit der Sportpsychologin. Das finde ich, sollte auch eh Standard sein bei einem Profiklub, ja, wo so viel von außen eindringt. Aber ich glaube, da musst du bei der Personalauswahl halt auch auf andere als nur auf die harten Kompetenzen umso mehr achten.
Und also, weil du jetzt das Gegenbeispiel Union Berlin bringst, ich glaube, dass die, und das wissen wir ja auch alle, zumindest nehme ich das so wahr und nehmen das auch viele anderen so wahr, die bauen sich natürlich da auch teilweise eine Wagenburg auf, ne? Also die sind ja, wenn man mal so will, machen sie es, um Erfolg zu haben, schon richtig. Das ist nicht immer der feine und sympathische Weg, aber ich glaube, dass sie damit schon diese Schwierigkeiten, die ich jetzt beschrieben habe, ein bisschen unter Kontrolle bringen. Sich da
ich
so eine Wagenburg,
genauso wie du.
Wagenburg hochziehen und keine Kritik üben und bloß nicht pfeifen, wenn man mal schlecht spielt und so. Ich glaube, das ist schon auch eine Reaktion darauf.
Aber siehst du das? Oh, das finde ich mal interessant, weil glaubst du, es wäre bei uns besser, wenn es keine Kritik geben würde? Ich finde eher, bei uns ist das Gegenteil. Du hast es selber gesagt, auch auf der Pressekonferenz beispielsweise, recht unkritisch. Ich fand die letzten 2 Jahre zweite Liga sehr, sehr unkritisch, auch von der Presse. Das Einzige, was man mal gelesen hatte, war Paul Dardai mit dem fehlenden Konzept. Und das ist ja gleich explodiert dann von Steffen Rohr, obwohl ich das total sachlich fand.
Ja, das war komplett sachlich. Also das war wirklich ein krasser Fail von Dardai. Ich will auch gar nicht diesen Union-Weg gehen. Ich will auch als Fans, dass wir diesen Weg nicht gehen, sondern ich will, das habe ich auch gesagt, ich will auch die Mannschaft mal auspfeifen dürfen. Aber die Mannschaft soll gleichzeitig wissen, das ist jetzt kein, ich werde sie nicht fallen lassen oder so, ne? Sondern man muss sich halt ordentlich Feedback geben können. Und es muss erlaubt sein, auch mal nach einem Spiel ordentlich mal drauf zu hauen, auch aber so, dass die Mannschaft davon nicht komplett gebrochen ist, sondern weiß, okay, man steht ja trotzdem wieder nächsten Spieltag da und ist ja trotzdem wieder da und supportet. Ja, also da hatten wir auch in der letzten Sendung auch zu der Sache mit nach dem Spiel, auch was Kreisel dann gesagt hat, ja auch ein bisschen drüber gesprochen. Da wollte ich auch nochmal ganz kurz 2, 3 Sätze zu sagen, weil wir das auch nochmal diskutiert haben, das meinte ich mit dem Regulieren am Anfang in unserer Gruppe, weil viele das auch gar nicht so kritisch wahrgenommen haben, dass irgendwie Kreise gesagt hat, ey, ihr habt meine Nummer, ruft mich an. Bei mir kam das irgendwie so an, so der fordert da jetzt einen Rapport, mehr oder weniger. Das haben andere gar nicht so wahrgenommen. Ist auch fair. Ich glaube, das war auch ein bisschen die Stimmung bei mir nach dem Spiel. Ich war sehr enttäuscht, wollte die Mannschaft einfach nur noch beleidigen und dann nach Hause schicken. Sehe ich natürlich jetzt auch mittlerweile alles ein bisschen differenzierter, aber trotzdem, so insgesamt möchte ich schon, dass man da auch Feedback geben kann. Und wie willst du denn in so einem Stadion sonst Feedback geben? Du kannst ja nicht zu den Spielern hingehen und dann irgendwie anfangen, mit denen 5 Stunden zu reden, sondern es gibt halt die Möglichkeit, entweder ich pfeife oder ich klatsche oder ich bin halt still. Aber ich finde, aktuell ist eher Pfeifen angesagt, als Mittelweg zu fahren.
Die Problematik ist, im Endeffekt möchte ja kein Spieler verlieren. Und es gibt auch keinen Spieler, der sagt, es wird schon eine Blockade im Kopf sein, weil es wird ja kein Spieler sagen, ach, ist mir egal, wie wir hier spielen, ich gebe jetzt mal nur 80%, das ist eine Blockade, das ist halt Profisport.
Ja.
Und da machen halt 5% dann den Unterschied aus. Und das siehst du dann in jeder Szene. Nur ist halt für mich wirklich die Frage, wie willst du das denn jetzt regeln? Von einfach, okay, ich gebe jetzt 100%, das wird jeder wissen, der auch mal Fußball gespielt hat, das funktioniert eben nicht so einfach. Ob das ein Innenverteidiger ist, der Angst vor dem nächsten Fehlpass hat, ob das der Stürmer ist, der auf einmal 5 Sekunden nachdenkt. Das hast du ja auch an Fabi Rese gesehen, der 2, 3 große Chancen vergeben hat, die er sonst eben blind gemacht hat. Wie kriegt man das denn wieder hin, wenn man jetzt eben auch keine Transfers mehr tätigen kann?
Ja,
das
also
ist halt die Frage.
Ich glaube, du müsst in die Köpfe der Spieler rein. Und deswegen finde ich das ja grundsätzlich auch, also das ist nur ein kleines Puzzleteil, ne? Aber am Ende setzt sich das irgendwie so als großes Bild zusammen, dass es da ein Dialogangebot auch von der aktiven Fanszene gibt, die sagt, pass auf, lasst uns mal unterhalten, vielleicht können wir euch irgendwelche Ängste, die vielleicht auch damit zu tun haben, gerade zu Hause, da sitzen halt, weiß ich nicht, Zehntausende von Leuten und die erwarten jetzt von mir was, dass sie denen vielleicht auch ein bisschen was davon nehmen können. So, dass man sagen kann, ey, pass auf, wir pfeifen vielleicht mal oder wir beleidigen euch vielleicht auch mal, wenn es gerade schlecht läuft in der Emotion. Aber nehmt euch das bitte nicht persönlich so stark zu Herzen. Vielleicht macht das schon was mit der Mannschaft. Ich weiß es nicht.
Ja.
Deswegen finde ich diesen Dialog, der angeboten wurde, ja erstmal grundsätzlich richtig. Und also mich würde sehr interessieren, ob es den gab. Ob die da miteinander gesprochen haben.
Ich habe gehört, ja, aber würde mich auch interessieren, aber ich finde es, ich habe es jetzt auch nicht schlimm wahrgenommen, gerade von den Fans, sage ich mal, die wirklich jedes Spiel auswärts heim und man muss es einfach sagen, sich so eine Leistung dann noch angucken müssen.
Das ist verrückt.
Für diese wahnsinnige Stimmung, die ja gefühlt konträr zu unserer sportlichen Entwicklung gefühlt immer besser wird, wenn du dich mal erinnerst an unsere Anfangszeiten, das ist ja gar kein Vergleich mehr.
Nee.
Von den, weiß ich nicht, 2005er bis 2010er Jahren, was auch schon cool war, aber das ist nicht ansatzweise zu vergleichen, gerade auswärts. Und ja, vielleicht muss man sich dann mal austauschen. Trotzdem, am Ende muss man auch dann Leistung einfach einfordern können. So viel, wie man irgendwie geben möchte. Am Ende ist es ein Leistungssport. Wir haben eine Mannschaft, die sehr, sehr gut im Verhältnis auch zu den anderen Mannschaften verdient. Das gehört ja auch zur Wahrheit dazu. Und ja,
teilweise Erstliga-Verträge.
Richtig.
Also ich glaube, Rese wird so viel verdienen wie manch einer in der Erstliga nicht.
Absolut. Und was auch okay ist, wenn die Leistung kommt, wenn dann aber über 3 Jahre bei solchen Ausgaben keine Leistungen kommen, dann darf ich auch wirklich im und außerhalb oder um den Verein mal meinen Unmut äußern und kann das nicht immer nur auf meine persönliche schwierige Situation schieben, wenn es irgendwie gefühlt ein Dauerzustand ist, dass niemand 100% erreicht.
Ja. Und das ist auch, weil du es jetzt gerade nochmal gesagt hast, ich glaube, das ist halt auch ein krasser Punkt. Ich glaube, ich habe das auch vor ein paar Wochen schon mal gesagt. Wenn du halt jetzt so ein paar Spieler hast, mit denen du ja verlängert hast, auch langfristig und die dadurch ja auch echt nochmal ein gutes Plus im Vertrag bekommen haben werden, wenn die dann halt nicht liefern, das kann bei, ich glaube, das kann bei anderen in der Mannschaft schon Unmut auslösen.
Das also, ist ganz normal. Also das hat...
Ist menschlich.
Ist menschlich. Ist natürlich jetzt blöd in der Situation. Wir haben uns alle gefreut, dass Rese geblieben ist.
Ja.
Auch wenn, je nachdem, wie die Optionen waren. Aber in so einer Phase, dann noch als Kapitän, dann macht der den Schritt mal nicht nach hinten. Und dann wird der natürlich genauer begutachtet. Und man denkt sich, ach, er ist ja der Star. Absolut. Das kann alles dazu führen. Markus Frösche hat ja mal gesagt, das, was du am größten falsch machen kannst bei der Kaderplanung, ist dein Gehaltsgefüge zu sprengen. Und das merkt man dann halt vorrangig in schlechten Zeiten. Aber gut, wir müssen jetzt trotzdem damit umgehen und ich finde weiterhin, wenn wir jetzt positiv denken wollen, wir haben trotz Verletzten immer noch eine enorme Qualität, auch wenn die vielleicht nicht perfekt auf die Spielidee angepasst ist. Wir haben immer noch unfassbar viele interessante junge Spieler, die ich einfach reinwerfen möchte und sehen möchte, wie sie performen. Und da kann man immer noch einiges mitmachen, bloß man darf sich dann jetzt halt auch nicht darin verlieren, dass alles aussichtslos ist. Vielleicht muss dann irgendwann auch so ein Schritt gemacht werden und es, ja, man muss sich von jemandem trennen. Es geht ja manchmal dann nicht anders, wenn alle Dinge ausgeschöpft sind.
Das hat der Görlich auch so gesagt, ganz klar. Er hat ja gesagt, wir werden uns das angucken und was nicht funktioniert, werden wir auch nicht mehr so weitermachen. Und ich denke, dass auch der sportliche Bereich da mit dazugehört. Klar kann man dann wieder anfangen mit, wer soll es denn sein, wer soll es denn machen und so weiter und so fort. Aber also ich glaube, man sollte schon da aus den Fehlern der vergangenen Jahre, wo man dann doch vielleicht zu lange an bestimmten Trainern festgehalten hat, irgendwie lernen. Aber ey, soweit bin ich jetzt auch noch nicht. Da warte ich jetzt wirklich mal die nächsten Spiele ab. Es war ja jetzt eine Länderspielpause, wer weiß, was passiert, was mich noch interessiert. Wen, also weil es auch bei Stürmer sind ja immer so eine ganz, wie soll man sagen, ganz spezielle Art von Spielern, ne? Wie siehst denn du den zentralen Sturm? Würdest du Kovnatski weiterhin das Vertrauen schenken oder sagst du, ey, der Gröning, also auf mich macht der einen super Eindruck? Würdest du sagen, ey, der muss es mal machen?
Also ich finde es auch, ich bin positiv überrascht von Gröning. Von dem Transfer, auch wie er sich bisher präsentiert, auch immer sein Impact nach den Einwechslungen, hat er im Endeffekt auch das einzige Tor aus dem Spiel erzielt.
Ja.
Ich bin ein großer Befürworter von David Kovnatski und wenn man sich mal ein bisschen mit ihm beschäftigt hat im Vorhinein, dann wusste man auch, dass er, oder hat man das aus vielen Ecken schon gehört, dass er ein ziemlich sensibler Spieler ist und dass er Vertrauen braucht und gerade als Stürmer dann eben. Deswegen hatte ich mir gewünscht, dass er so schnell wie möglich eben trifft und dass es gleich gut läuft, aber es war eben nicht der Fall. Ich würde, weil ich sehr viel von ihm halte, auch fußballerisch, ich finde ihn technisch super, ich finde, er hat tolle Laufwege, er bietet sich gut an, er lässt sich fallen, reißt dadurch Räume auf in gegnerischen Abwehrketten. Ich würde ihn von Anfang an spielen lassen und alles dafür tun, dass die Mannschaft und er eben miteinander abgestimmt sind und ihm vieles an die Hand geben, dass er seine 3-4 Abschlüsse Minimum pro Spiel bekommt. Und dann wird er irgendwann auch treffen und dann wird er auch funktionieren. Und Gröning gefällt mir sehr gut und ich finde, der hat einen sehr guten Impact immer wieder, wenn du ihn einwechselst. Deswegen fände ich das jetzt auch nicht schlimm, ihn wieder einzuwechseln. Aber ich habe ein bisschen die Befürchtung, wenn wir jetzt sowieso schon so viel über Kopfsache sprechen, dass wenn jetzt auch noch Gröning anfängt und sich das dann so etabliert, dass wir dann Kovnatski gar nicht mehr ins Laufen kriegen das und dann wird es halt, wie in Bremen.
Das meinte ich mit so einer besonderen Art, ne? Also, oder du, gerade als Stürmer brauchst du halt so krass Vertrauen und du schmeißt halt einen Spieler dann noch mehr in ein Loch rein, wenn er da eh schon ist, wenn du ihn dann auch noch rausnimmst. Ja. Andererseits, irgendwann musst du, glaube ich, den Schritt gehen.
Aber klar, es ist Leistung am Ende, ne? Ja. Muss am Ende belohnt werden und Gröning bringt Leistung oder du überlegst halt, ob du es im Doppelsturm probierst. Auch das wäre ja eine Option.
Ja, und eine Sache müssen wir noch besprechen, weil wir haben jetzt nur noch 5 Minuten. Das ist das Konzept der Sendung. Eine Stunde, muss man sich ein bisschen straffen. Rückenverletzung, Fabi Rehse. Also der scheint ja irgendwas mit dem Rücken zu haben, hat irgendwie beim Training ausgesetzt oder durfte manche Übungen nicht mitmachen oder so.
Und ich glaube nur so Kopfballtraining hatte ich gelesen. Aber
ja, hast du oder ich habe es jetzt nicht genau verfolgt, weißt du, wie lange das schon der Fall ist? Weil es würde ja auch vielleicht ein bisschen was erklären, wenn er das schon länger hat.
Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich habe es auch nicht gelesen. Es wurde so ein bisschen angedeutet, spielt er vielleicht, ohne wirklich fit zu sein. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber ich bin da wirklich eher beim Grundlegenden und auch weiterhin bei der Spielidee und wie wollen wir Spieler einsetzen. Also natürlich wirkte er jetzt auch nicht so, dass er sich selbst ins Spiel bringt, aber bei unseren langen Bällen versuchen, hinter die Kette zu kommen, die einfach nur wegverteidigt werden. Und im zweiten Ball haben wir natürlich auch niemanden, weil wir nicht hochschieben können mit unserer Defensive. Und dann ist der zweite Ball immer beim Gegner. Also da würde Fabi Rehse, selbst wenn er jetzt verletzt ist oder fit ist, so oder so keinen Impact haben. Also ich gehe da wirklich eher davon aus, aber es kann natürlich ein Grund sein. Ja.
Und also weil wir jetzt auch viel darüber gesprochen haben, was ist denn die, oder was könnte denn die Idee sein mit dieser Mannschaft? Hast du da einen Ansatz? Also was könnte eine Idee sein, wie man erfolgreich gegen Hannover sein kann? Also zumindest mal unentschieden holen kann.
Ja, ich habe viele Ideen, aber ich finde halt immer wieder irgendwie einen Tod, den man dann sterben muss. Sowohl von der Formation als auch von der personellen Besetzung als auch, wie wollen wir es jetzt angehen, grundlegend. Ich fand Holstein Kiel in den Phasen gut gegen Hannover, wo sie wirklich hohes Pressing gespielt haben. Das haben sie sehr konsequent gemacht. Das sah richtig gut aus. Und in der Phase sind sie auch in Führung gegangen, haben sich dann irgendwann zu sehr reindrücken lassen. Hannover wird so oder so gegen uns die Spielkontrolle haben. Das ist nicht die Frage. Nur ist dann die Frage, wie du sie gewähren lässt. Im Endeffekt haben sie sich, da hatten sie auch viele Torchancen, aber haben sie sich gegen Cottbus, einen sehr, sehr, sehr tiefstehenden Gegner, die Zähne ausgebissen. Das erfordert dann aber wirklich eine absolute Disziplin von allen 10 bis 11 Mann gegen den Ball. Und wie gesagt, ich würde im Moment noch bei Fünferkette bleiben. Ich habe mir jetzt Ünal ein paar Mal angeguckt, viele Szenen vorher schon gesehen. Ich würde den einfach reinschmeißen, weil du eine ganz andere Dynamik nochmal bekommst auf der linken Schiene und rechts, ja, haben wir ja nicht mehr viele Optionen, dann Eitschberger oder Berner. Und im Zentrum auch auf eine klaren Sechser setzen mit Eichhorn.
Ja, wäre auch mein Pick.
Eichhorn, dann kannst du Jensen, ich würde auch weiterhin noch überlegen, ob Boris Lum sowohl auf der Schiene eine Option ist. Ich weiß, er ist eher so Linksverteidiger in einer Viererkette, wo er dann ins Zentrum rücken kann, aber auch das würde ich mal ausprobieren. Oder das eben im Zentrum.
So,
also,
da können wir jetzt nicht mehr drüber reden, aber das ist ja wirklich auch verrückt, dass der nicht einmal dabei ist, so richtig, ja. Also, das ist
selbst bei den Verletzten, also wieso haben wir ihn dann verlängert? Ich verstehe das gar nicht.
Also die Frage möchte ich bitte auch mal gestellt haben. Also, das kann doch nicht sein. Dafür muss es doch eine Antwort geben, die über der hat keinen Rückhalt in der Mannschaft hinausgeht. Also, das ist doch, kannst du auch keinem erklären.
Ja, ich höre immer nur, dass, wenn ich diese Frage stelle, dann höre ich immer nur, er ist noch nicht so weit, er bringt die körperlichen Attribute nicht mit, etc., etc.
Aber er hat die letzte Saison schon gespielt und das hat er nicht mal schlecht gemacht. Also
ich finde auch, dass er, das ist eben bei jedem Spieler anders. Okay, er ist jetzt vielleicht keine Kante wie Toni Leisten, aber dafür ist er sehr bissig und nah am Gegenspieler zum Beispiel.
Ja, und wenn der nicht mal auch das selber mal spürt auf dem Niveau, dann, naja.
Ja. Also so ungefähr würde ich es angehen, ne? Von Position zu Position, defensive Stabilität, obwohl das überhaupt nicht mein Steckenpferd ist, auch nicht gegen Hannover. Versuchen, situativ hoch anzulaufen, Standards konsequent verteidigen und ja, dann füreinander da sein, Räume schließen und enger am Gegenspieler sein. Mehr wird uns ja nicht übrig bleiben und Umschaltmomente, die es auch geben wird, nutzen.
Ja, das ist halt auch füreinander da sein, sich gegenseitig pushen und so, aber da sind wir wieder beim Thema Teamchemie, ob das überhaupt gerade geht. Werde ich mal auch verstärkt drauf achten, jetzt nochmal in dem Spiel, wie sich die Spieler untereinander verhalten, ja. Weil es redet auch keiner richtig miteinander und so. Also ist mir zumindest so aufgefallen in den letzten Spielen.
Das ist auch interessant, ja. Wir werden ja, was schätzst du, wie viele werden in Hannover sein, Herr Tana? 15?
Genau, sowas hätte ich auch gesagt. Also es könnte schon in die Richtung gehen, ne? Also,
kann ja auch ein Faustpfand sein, wenn man mal in Führung gehen sollte oder ein paar Chancen sich erspielt.
Also, ey, was dann los ist. Also das will ich nicht wissen. Also da habe ich Vertrauen in unsere Leute auf den Ring. Ey, wir müssen zum Schluss kommen. Es hat mir riesengroßen Spaß gemacht. Ich hätte tatsächlich noch ein paar andere Themen gehabt, aber ich sag mal so, wir machen das einfach nochmal.
So machen wir es. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. War sehr kurzweilig, die Stunde.
Ja.
Aber so ist das immer, ja.
Genau. Wir gucken uns jetzt gleich die Pressekonferenz mit unserem Sportdirektor. Wir haben ihn in der letzten Folge ein bisschen in der Nahrungskette höher geschoben, aber das wollte ich noch korrigieren. Unserem Sportdirektor Benny Weber an. Hoffentlich ist er da. Ich bin gespannt. Genau. Und ansonsten würde mich natürlich freuen, wenn ihr mal reinkommentiert und mal eure Ansätze uns nennt, die ihr fahren würdet, um dass es wieder ein bisschen besser läuft bei Hertha oder was für euch da die größten Schwachstellen sind. Ich hoffe, dass vielleicht kriegen wir nochmal einen neuen Aspekt genannt. Würde mich auf jeden Fall doll interessieren. Tom, vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Ja, danke. Liebe Schätzchen, das hat Spaß gemacht.
Gut, wir lesen und sehen uns und ja, dann kriegen wir das bestimmt demnächst nochmal hin.
So machen wir es. Hau he, ciao.
Hoi. Ciao, ciao.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.